Irgendwo in Israel, ein kleines Nest draußen auf dem Land, ganz früh am Morgen auf dem Marktplatz, da wo alle Geschäfte sind, da wo alle Geschäfte abgeschlossen werden, da wo man sich trifft und redet und dem Dorfleben zuschaut und wartet, was passiert. Da kommt ein Weinbergbesitzer auf den Marktplatz. Typischer Mittelständler, würden wir heute sagen. Er hat zwar schon einen Verwalter, aber er wohnt immer noch vor Ort draußen auf dem Land, kann sich noch keine Villa in der Stadt leisten. Und er führt seinen Betrieb noch eigenhändig. Und er sieht sofort die große Zahl an Arbeitssuchenden an diesem frühen Morgen auf dem Marktplatz. Und es ist klar, das dürfte heute mal wieder kein Problem sein, ein paar Arbeitskräfte zu gewinnen. Denn es ist Erntezeit und es gibt einen Riesenhaufen Arbeit im Weinberg. Es pressiert, die Regenzeit naht und wer jetzt nicht eine schlagkräftige Mannschaft zusammen hat, riskiert die Ernte, riskiert das ganze Jahreseinkommen. Natürlich, es gibt da festangestellte Mitarbeiter, bewährte und treue Haussklaven. Aber für solche Arbeitsspitzen, ich bitte euch, für solche Arbeitsspitzen, da bedient man sich doch billiger Saisonarbeitskräfte. Kennen wir ja Erdbeeren, Spargel, prekäre Beschäftigungsverhältnisse nennt sich das heute. Mit niedrigen Löhnen, nicht auf Dauer und Kontinuität angelegt, keine Absicherung durch die Sozialversicherung und kaum arbeitsrechtliche Schutzrechte. Teilzeit, Minijob, Leiharbeit, Niedriglohnrisiko. So beschreibt es das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ja, Tagelöhner, das ist kein Zuckerschlecken. Man lebt von der Hand in den Mund. Was morgen sein wird, ist ungewiss. Denn es ist leider beliebtes Vorgehen bei den Arbeitgebern, die Leute täglich durchzuwechseln. Ja, keine Bekanntschaften sollen da entstehen, immer wieder neu mischen. Die Anonymität der Arbeiter ist ganz wichtig, denn so hat Protest und Streik überhaupt gar keine Chance. Denn am nächsten Tag brauchen die ja wieder Arbeit. Als Tagelöhner stehst du ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie. Die Leute denken, du bist ganz einfach das Letzte. Selbst Haussklaven sind deutlich besser dran, ganz oft sind sie nämlich fast unentbehrlich und deshalb galt damals die Empfehlung, pflege deine Sklaven, sonst wird's unterm Strich teuer. Für harte und ungesunde Arbeit sind die viel zu schade. Dafür gibt's ja Tagelöhner. Der Weinbergbesitzer heuert also einige Tagelöhner an und er kalkuliert knapp, denn jeder kostet ja. Der Lohn? Fair und üblich ist etwa ein Denar am Tag. Das wäre in Ordnung, das wäre gerecht. Und so werden sich Weinbergbesitzer und Tagelöhner schnell einig. Ein Denar, das reicht gerade so zum Überleben. Das Existenzminimum damals wurde auf rund 200 Denar geschätzt pro Person, Jahreseinkommen. Wenn man also jeden Tag Arbeit fand, wenn man nicht krank war und wenn ein paar Feiertage abgerechnet wurden und ein paar Dinge musste man ja auch noch zu Hause erledigen, dann kam man damit gerade so über die Runden. Neun Uhr. Drei Stunden später kommt der Weinbergbesitzer schon wieder auf den Marktplatz. Wow, heute gibt's eine zweite Chance für die Tagelöhner. Heute kann man vielleicht noch einen Job ergattern. Offensichtlich braucht der Mann mehr Arbeitskräfte und es stehen noch genügend Leute rum. Aber so ein angefangener Tag, ja, was ist da die Arbeit noch wert? Ein ganzer Denar? Wohl kaum. Jetzt kann man handeln. Denn wer jetzt noch rumsteht, der hat schlechte Konditionen. Jetzt kann man den Preis drücken und die elende Situation der Wartenden ausnutzen. Aber der Weinbergbesitzer sagt den Arbeitern gerechten Lohn zu. Das klingt nicht schlecht, oder? 12 Uhr, 15 Uhr, die Szenen wiederholen sich mehrmals und immer wieder heuert der Weinbergbesitzer weitere Tagelöhner an. Ja, ist das so ein eiskalter und knallharter Geschäftsmann, der extrem knapp rechnet und kalkuliert, der jeden Denar zweimal rumdreht, der den Druck auf die Leute möglichst hoch hält? Oder vielleicht ist er zu doof zum Rechnen. Man muss doch morgens wissen, wie viele Leute man für die Tagesschicht braucht. Man muss doch ungefähr eine Ahnung haben, was heute auf einen zukommt. Uhr. Auf dem Marktplatz ist der Tag so gut wie gelaufen. Wer jetzt noch rumsteht, muss akzeptieren, dass heute wieder kein Job zu haben war. Die letzten Hoffnungsschimmer schwinden. Wer jetzt heimkommt, ohne Tagesverdienst, der schämt sich in Grund und Boden und fühlt sich wie der letzte Dreck. Der traut sich kaum zu Hause, denn dort warten sie, hungrig, fragend. Wieder keine Arbeit, wieder kein Geld, wieder nichts. Aber heute spielt das Leben verrückt. Heute spielt das Leben verrückt, denn heute kommt der Weinbergbesitzer ein letztes Mal auf den Marktplatz und schickt tatsächlich die letzten Leute noch in den Weinberg eine Stunde vor Schichtende. Ja, was soll denn das? Eine Stunde noch die Leute in den Weinberg schicken, bis die dort angekommen sind, legen die anderen doch längst die Hacke hin. Das ist ja quasi vor Feierabend. Das macht keinen Sinn. Das muss man nicht verstehen. Und wir müssen doch erkennen, dass dieser Weinbergbesitzer ein reichlich merkwürdiger Typ ist. Am Ende dieses denkwürdigen Arbeitstages kommt es zur Auszahlung des Tageslohnes. Und das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, denn sonst würde in 5. Mose 24 nicht ganz genau geregelt, was da zu tun ist. Dort steht, dem Taglöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten, er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Land und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tage geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe, denn er ist bedürftig und verlangt danach, damit er nicht wieder dich, den Herrn, anrufe und es dir zur Sünde werde. So also die Vorschrift zur Entlohnung der Tagelöhner im Alten Testament. Und der Weinbergbesitzer kennt diese Vorschrift. Er akzeptiert diese Ordnung des Alten Testaments und er hält sich dran. Für ihn ist diese Rechtsordnung nämlich bindend. Er will es recht machen und deshalb steht er als fairer Geschäftsmann zu seiner Vereinbarung, die er getroffen hat. Und die lautete ja wohl, ein Denar für die ganze Schicht und die anderen bekommen, was gerecht ist. Allerdings dreht er jetzt die Reihenfolge der Auszahlung um, und zwar ganz bewusst, mit Plan. Denn so können alle mitverfolgen, was jetzt passiert. Die Letzten, die noch vor einer Stunde ohne Hoffnung auf dem Marktplatz rumstanden, die schon ahnten, dass heute mal wieder nichts gehen würde, denen schon klar war, heute gehen sie leer aus, und die noch gar nicht so richtig kapiert haben, was für ein unglaubliches Glück sie heute hatten, dass sie doch noch eine Stunde vor Schluss Arbeit gefunden haben. Diese Letzten werden also vom Verwalter nach vorne gerufen und erhalten einen ganzen Denar. Den vollen Tageslohn, obwohl der Wert ihrer Arbeitsleistung rechnerisch bei knapp 10% lag. Also gar nichts, mehr oder weniger. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht normal und entspricht überhaupt nicht der geltenden Ordnung. Das ist vielmehr unglaublich. Wer soll das verstehen? Was für ein Wunder. Der Theologe Wolfgang Harnisch spricht hier von der unbegreiflichen Störung des Gewohnten durch die Gnade. Denn hier wurde nichts erwirtschaftet, nichts erarbeitet, nichts verdient, sondern die Letzten erhielten den Gnadenlohn und wurden dadurch zu Ersten. Was für ein Happy End. Jetzt könnte man hier die Predigt eigentlich aufhören lassen. Aber weit gefehlt. Das mit dem Happy End funktioniert nicht so richtig. Denn jetzt eskaliert die Situation und sie eskaliert aus lauter Güte. Denn jetzt brummt und murrt es unter den rechtschaffenen Arbeitern und dann traut sich einer und widerspricht. Ja, ist denn das gerechter Lohn? Diesen Letzten hast du einen Dinar gegeben und behandelst uns gleich wie sie? Wir waren doch die Ersten im Weinberg. Wir haben den ganzen Tag hart gearbeitet für dich. Wir haben der Hitze des Ostwinds getrotzt. Die kam doch erst in der abendlichen Kühle raus in den Weinberg. Wir fragen dich also, Herr, ist denn das gerecht? Und jetzt zeigt der Weinbergbesitzer die berühmte klare Kante. Die berühmte klare Kante, die wir so oft von anderen einfordern. Freundchen, Freundchen, spricht er zu ihm. Ein Denar für 12 Stunden hatten wir vereinbart. 12 Stunden hast du gearbeitet und einen Denar hast du erhalten. So ist es recht. So ist es in Ordnung. Worüber also streitest du mit mir? Nimm und geh. Klar, ruhig, bestimmt, sachlich. Die Frage der Gerechtigkeit ist für den Weinbergbesitzer nicht verhandelbar. Recht bleibt Recht, Ordnung wird eingehalten, ein fairer Preis wurde vereinbart. Ja, wo liegt dann das Problem? An der Gerechtigkeit jedenfalls kann es nicht liegen. Was aber ist dann der Stein des Anstoßes? Es ist der klare Wille des Weinbergbesitzers, mehr als nur Gerechtigkeit zu tun. Denn er sagt, ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ganz einfach, weil er es nämlich braucht zum Leben. Und dabei fragt der Weinbergbesitzer im Gegensatz zu uns, gar nicht nach den Gründen, warum denn diese die Letzten sind und wer das zu verantworten hat und ob das nicht doch eher Faulenzer und Müßiggänger wären und ob die denn nicht hätten können, wenn sie hätten wollen. Nein, hier entscheidet nicht die Leistung über den Lohn, sondern der Mensch an sich hat einen Wert, leistungsunabhängig, ein Denar, der volle Tageslohn, die volle Ration leben. Der Mensch an sich hat einen Wert, das kleine indische Mädchen genauso wie sein Bruder. Der alte, pflegebedürftige Mensch genauso wie die sogenannten Leistungsträger bei uns. Voller Zuspruch der Menschenwürde oder theologisch gesprochen voller Zuspruch der Gottesebenbildlichkeit, daraus rührt das liebevolle Erbarmen weit über die reine Gerechtigkeit hinaus. Und das ist der feste Wille des Weinbergbesitzers. Und diese unbegreifliche Güte des Weinbergbesitzers wird zum Ärger für die fleißigen Arbeiter. Was machen wir jetzt mit der Geschichte? Was will sie denn uns sagen? Wir haben ja in Mössingen keine Weinberge und derzeit stehen auch keine Massen von Leuten auf dem nicht vorhandenen Marktplatz rum. Unsere Geschichte reiht sich ein in mehrere Episoden ab Matthäus 19, 13 und es geht darum, wie das denn nun so ist mit der sich ausbreitenden Gottesherrschaft. Wie funktioniert denn das? Und Jesus erzählt zuerst mal von der Kindersegnung und sagt, das ist ganz einfach, die Kinder, lasst sie zu mir kommen, ich segne sie. Und dann erzählt er vom reichen Jüngling und sagt, naja, halte die Gebote und verkaufe und gib's den Armen. Und zu den Jüngern sagt er, und wenn ihr alles Liebgewonnene und Wertvolle zurücklasst und mir nachfolgt, werdet ihr es hundertfach erhalten und auf dem Thron sitzen eines Tages. Ja, und dann merken die Jünger, schlechte Karten für uns. Das wird wohl nichts werden. Und dann fragen sie entsetzt, ja, wer kann dann selig werden? Und deshalb erzählt Jesus die Geschichte aus dem Weinberg. Ich möchte drei Zusprüche euch geben. Zuerst mal der Zuspruch für die Kinder. Gott liebt alle Menschen gleich. Ein Denar für alle. Das ist ganz toll, denn dann kann auch ich sicher sein, dass Gott mich voll lieb hat. Und liebe Leute, das ist ganz einfach gesprochen und das ist ganz wichtig und das ist die Grundlage für eine gute Gottesbeziehung. Der Zuspruch für die Frommen. Gott liebt dich, unabhängig von deiner Leistung im christlichen Weinberg. Ob Putzdienst oder Prediger, ob Gruppenleiter, Gemeindevorstand oder Drandenker. Ob altes Glaubensvorbild oder junger Zweifler. Alle. Ja, sogar der Schächer am Kreuz, also 5:12. Alle. Und auch ganz besonders die Letzten erlangen das Himmelreich. Luther würde einfach sagen, Rechtfertigung allein durch den Glauben, allein durch die Gnade Gottes. Dritter Zuspruch für die Welt. Jesus konstruiert als theologisches Lehrstück eine Szene im Weinberg. Da geht es vordergründig um Arbeitskapazität und Arbeitsvolumen, um Produktionskosten, um Effizienz und Lohnkosten. Und die Szene wäre bestens geeignet für eine betriebswirtschaftliche Analyse des Weinbaus in der Antike. Und in dieser Situation, in diesem Arrangement, ist es doch ganz klar und logisch für uns alle, das einzig denkbare Kriterium zur Entlohnung ist die geleistete Arbeitszeit. Und genau dieses von uns so klar erkannte, einzig denkbare Kriterium wird durch die Güte des Weinbergbesitzers überwunden, weil er es will. Dort, wo wir also unsere Messlatten aufstellen und prüfend fragen, ja, wie ist denn das mit dem und mit der? Dort fängt Gottes Güte an. Dort, wo wir Nein sagen, sagt Gott Ja. Dort, wo wir an unsere Grenzen der Werte und Vorstellungen stoßen, da überwindet Gottes Güte genau diese Grenzen und zeigt uns das Himmelreich auf. Dieses Gleichnis ist längst nicht nur eine Geschichte von Leistung und unverdientem Gnadenlohn, sondern sie erzählt vielmehr von der unermesslichen, unbegreiflichen, unverständlichen und unverdienten Güte Gottes für seine Welt. Denn Gerechtigkeit allein, ein Denar für gute Leistung, erfasst das Leben in seiner ganzen Vielfalt nicht ausreichend. Denn für die Loser in unserer Gesellschaft, für die Ausgegrenzten und Abgestempelten und im Übrigen auch für uns, wäre Gerechtigkeit alleine schlichtweg gnadenlos. Deshalb sagt Jesus, kommt die Gottesherrschaft mit Gerechtigkeit plus Gnade und Erbarmen und Güte in einer für uns unbegreifbaren Fülle für alle Menschen. Für Wirtschaftsflüchtlinge, Sozialschmarotzer, Hartz-IVler, Penner, Massenmörder, Pädophile, Homosexuelle, Steuerbetrüger, Brandstifter, Drogenhändler, Ehebrecher, Karrieretypen, skrupellose Spekulanten, lieblose Eltern, Vertrauensbrecher und für dich. Wenn du bisher das Gefühl hattest, im Leben zu kurz zu kommen, nicht bei Gott. Denn die Güte Gottes sagt nichts anderes als, du bist okay. Du darfst sein und ich glaube an dich. Und diese unerhörte Gleichbehandlung aus lauter Güte wird für manche zum Ärgernis. Denn, so sagt es Sören Kierkegaard, denn unser Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Der Neid, der scheinbar zu kurz gekommen ist, das böse Auge, von dem Jesus am Ende unserer Geschichte spricht. Und ein Kommentar formuliert es so: Wer die Gerechtigkeit Gottes zum allmächtigen Prinzip macht und seine neben sie tretende Güte nicht zulässt, wird zur Solidarität unfähig. Und deshalb entlarvt der Weinbergbesitzer die murrenden Ersten mit seiner Frage: Ist mir nicht erlaubt, was ich will, zu tun an den meinen? Oder ist dein Auge so böse, weil ich so gut bin? Die Gottesherrschaft breitet sich aus, indem du Gottes unermessliche Güte annimmst und weitergibst. Gottes Güte in aller Fülle für alle. Oder ärgern wir uns, weil er so gut ist? Amen.